Ich lese den Bibeltext für heute aus Apostelgeschichte 16. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Stellen Sie sich vor, Sie kommen an Ihre Arbeitsstelle und als erstes bittet Sie der Chef in sein Büro und eröffnet Ihnen, dass die Produktionszahlen der letzten Monate entschieden zu gering sind und er Sie bald nicht mehr brauchen kann, wenn Sie so weiterhin mangelhaft arbeiten. Sie haben Rückstände von mehreren Wochen und sollen genauso schnell arbeiten, obwohl Ihnen 2,5 Stellen in Ihrer Abteilung fehlen. Oder Sie sitzen im Zimmer Ihres Internisten, der Ihnen gerade schonungslos eröffnet, dass Ihr Tumor leider bösartig ist und bereits gestreut hat und Sie trotz Operation und Chemotherapie nur noch geringe Heilungschancen haben. Oder du stellst fest, dass dein Körper nicht mehr so kann und will wie du. Alles geht nicht mehr so schnell. Und es heißt lapidar, was erwarten Sie, das ist altersentsprechend. Wenn man das über Ihr altes Auto sagt, das verkraftet man ja noch, man kann schließlich ein neues kaufen. Aber wenn das jemand über deinen Körper sagt, das kannst du nicht gut hören. Den meisten von uns wird der Rücken nicht blutig geschlagen, wie Paulus und Silas. Aber wir kennen das, bewegungsunfähig, im Gefängnis, unserer Umstände und eingesperrt in unserem Schmerz und unseren Nöten. Wir leben mit enttäuschten Träumen und Hoffnungen, sind gelähmt durch das Kreisen unserer Gedanken. Paulus und Silas, die saßen jetzt leibhaftig im Gefängnis, sogar im innersten Gefängnis, also einem Raum ohne Fenster, so eine Innenkabine im Schiff ist noch besser, da gibt es wenigstens noch Bad und elektrisches Licht. Aber die saßen wahrscheinlich unten in einem Erdloch drin und ihre Hände, ihre Füße, ihr Kopf waren in einem Block gesperrt. Eine unbequeme Lage. Sie hatten einen wunden Rücken und waren stundenlang fixiert, bewegungsunfähig. Wie sieht dein Gefängnis aus? Wer oder was hat dich angekettet und bewegungsunfähig gemacht? Es ist absolut verständlich, wenn die beiden jetzt verzweifeln. Ich in meinem Gefängnis reagiere auch oft so. Und sicher haben Paulus und Silas auch gehadert, gejammert und geweint. Und ich fand es sehr tröstlich, dass dort stand, um Mitternacht beteten sie. Es gab Stunden bis Mitternacht. Stunden, in denen sie gehadert, geweint haben, getrauert. Verstehen ist, können wir das. Und es ist absolut menschlich und es ist wichtig. Doch dann geschieht eben diese Veränderung. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hören sie. Die Nacht ist ja für gewöhnlich kein so sonderlich guter Ratgeber. In der Nacht, da erscheint alles noch dunkler, noch schwerer, noch größer. Und Paulus und Silas, die beten absolut nicht mit Leichtigkeit. Ihr Lob, das ist für Gott abgerungen. Aber es kommt aus tiefstem Herzen. Und es steht nirgendwo, dass sie leichte Lieder sangen, mit Halleluja rufen. Sie sind am Tiefpunkt ihres Lebens und sie fangen an zu beten. Wer Dank opfert, der preist mich, heißt es im Psalm 50, Vers 23. Und manchmal fällt es äußerst schwer zu danken. Und unsere Lebensumstände, die haben manchmal gar nichts, wofür sich auf den ersten Blick lohnt, zu danken und Gott zu loben. Ihr Tiefpunkt, der wird hier aber zu einer Art Wende. Denn manchmal ist Anbetung ein spontanes Überfließen des Herzens. Doch sehr oft ist es eine Entscheidung. Anbetung, das ist eine Sichtweise, nicht nur eine Singweise. So hat es Matt Redman, der auch das Lied 10.000 Gründe geschrieben hat, gesagt. Und ich habe neulich erlebt, auch an einem Punkt, wo ich sehr verzweifelt war und wo ich meine ganze Klage aufgeschrieben habe und in den Wald gegangen bin und dort es ausgeschrien habe, dass ich auf einmal gespürt habe, dass Jesus zu mir sagt, ich danke dir, dass du ehrlich bist. Er hat es ausgehalten ohne Probleme, im Gegenteil, ich danke dir, dass du ehrlich bist. Und auf einmal, das habe ich noch nie erlebt, musste ich einfach singen, ich musste einfach ein Lied singen für Gott. Aus dieser Klage kam es zu diesem spontanen Überfließen des Herzens, aber die Entscheidung, dorthin zu gehen und es Gott hinzuwerfen, die stand davor. Im Gebet und in der Anbetung, da lenken wir unseren Blick auf Gott. Und das ändert auf einmal unsere Perspektive. Wir richten uns von uns weg auf Jesus aus. Noch einmal Matt Redman. Wenn wir durcheinander aufgewühlt, beunruhigt, einsam und gestresst sind, dann dürfen wir nicht von unseren Gefühlen das Heft aus der Hand nehmen lassen. Wir müssen ein ernstes Wort mit uns selbst reden und Gottes Weisheit die Tür öffnen. So kann Anbetung eine Waffe sein, die uns hilft, unsere Ängste mit Glauben zu besiegen und unsere Sorgen mit heiliger Sicherheit zu begegnen. Wir können entscheiden, welchem Tier in uns wir Futter geben. Dem Tier, das uns mit Sorgen und Schmerz auffressen will und was immer laut schreit und als erster da ist. Oder dem sehr viel schmächtigeren Tier des Glaubens und des Vertrauens. Aber durch das Futter wird das Tier größer. Es ist meine Entscheidung, wen ich fütter in mir. Sich an Gott hinzuwenden, sich ihm hinzuhalten, zu ihm zu kommen, ihn anzubeten, das ist eine Entscheidung. Wir können es beeinflussen, ob wir das Gebet und den Lobpreis suchen oder nicht. Und Gebet und Lobpreis ändert dann unsere Blickrichtung. Ich kann mich erinnern, dass mich mein Vater als Kind oft abends auf den Arm nahm und mir die Sterne am Himmel zeigte. Vielleicht lag es auch daran, dass er oft spät nach Hause kam, dass die Sterne dann schon leuchteten. Aber noch heute ist es so, dass wenn ich in den Sternenhimmel gucke, ich ganz oft an ihn denke. Und je länger man in so einen Sternenhimmel guckt, desto mehr Sterne entdeckt man ja. Mit dem bloßen Auge, das sehen wir dennoch, nur so ein Mini-Bruchteil von Sternen. Wenn man jetzt ein Teleskop in die Hand nimmt, dann kann man schon ein sehr viel vollständigeres Bild erkennen. Aber in Wahrheit ist jeder einzelne Stern da oben eine gigantisch brennende Masse. Heißer und dynamischer, als wir es uns auch nur ansatzweise vorstellen können. Auch mit dem Teleskop wird der Stern an sich nicht größer. Ich kann es nur besser sehen. Mein Blick in den Himmel macht die Sterne nicht größer. Die Sterne sind mega gigantisch groß. Aber das Teleskop kann schon ein Stückchen helfen, eine größere Vorstellung zu kriegen von der Wirklichkeit, die da eigentlich da ist. Im Gebet und in der Anbetung, da richten wir unseren Blick auf Jesus. Wir erinnern uns an Wahrheiten. Bibelworte helfen uns dabei. Der Blick auf das Kreuz und die Vergegenwärtigung, was Jesus am Kreuz getan hat, das hilft mir, Gottes Liebe zu spüren. Die Erinnerung an Jesu Taten in meinem Leben oder das meiner Mitchristen, das lenkt den Blick auf Gottes Macht. Und die Verheißungen der Bibel, die erinnern mich an die wunderbare Zukunft, die ich bei Gott einmal haben werde. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben, tragen und erretten. Das hat Jesus versprochen. Steht in der Bibel drin. Ich habe es mir aufgeschrieben, hängt über meinem Bett. Doch wird Jesus nicht groß dadurch, weil ich gerade auf ihn sehe? Ich kann Gott nicht erheben, auch wenn das in manchen Liedern manchmal so formuliert ist. Gott ist nicht der Gegenstand meiner geistlichen Aktivitäten. Ich kann nicht mit meiner Anbetung Gott zurechtverhelfen und etwas bewirken. Anbetung hat nicht das Ziel, irgendetwas zu bewirken, sondern Gottes Handeln in uns Raum zu geben. Der Name Gottes, der ist erhöht. Die Sterne da oben sind eine gigantisch brennende Masse. Die Tatsache, die ändert sich dadurch nicht und ich kann Gott nicht erheben. Unser Lobpreis, der besteht nur darin, dass wir aussprechen, was da wahr ist. Dass wir auch für uns diesen Zustand begreifen. Beten und Lobpreis, das ist wie ein Teleskop, das mich Jesus durch seine Herrlichkeit besser sehen lässt. Jesus ist noch viel größer und gigantischer, als ich es sehen kann. Mein Blick wird weg von mir auf das Wesen Gottes gerichtet. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nicht durch meinen Lobpreis wird Gott groß. Aber ich kann dadurch seine Größe ein bisschen besser sehen und wahrnehmen. Und letztendlich ehrt die Anbetung nicht nur Gott, sondern sie hilft auch uns selbst. Denn wenn ich mir vergegenwärtige, wer Gott ist, was er kann, dann kann genau das meiner Seele Kraft verleihen. Durch die Anbetung, da können wir einen Blick für das Ganze gewinnen und Gott in seiner Souveränität anerkennen und lieben lernen. Denn im Licht des herrlichen Gottes, der in Liebe, Weisheit und Macht über uns regiert, das sieht alles ein klein wenig anders aus. Dieser große Gott, der kümmert sich um uns kleine Menschen. Er ist gütig zu mir. Er sagt mir seine Megakraft zu. Er ist kein ferner Gott. Meine Oma, die hatte sehr viel unter Depressionen zu leiden. Und oft hat sie laut gesungen, wenn es ihr schlecht ging. Und das war nicht einfach nur ein Lied. Sie hängte sich in ihrem Lied an Gott und sie erwartete alles von ihm. Sie fütterte dadurch ihr kleines, schwaches Tier Glauben. Und das konnte ich als Kind auch schon spüren. Das drückte ihr Leben aus. Ihr Leben war Zeugnis von diesem Gott. Und es gab ihr selbst auch Hilfe zum Durchhalten. Paulus und Silas hier, die loben in der Nacht. Ihr Tiefpunkt wird zum Wendepunkt. Sie entscheiden sich für den Lobpreis. Es ändert ihre Blickrichtung. Sie ehren nicht nur Gott, sondern sie helfen auch sich selbst. Und dieses Lob bleibt da nicht ohne Wirkung. Das ist mein zweiter Teil. Denn zunächst hören die Gefangenen sie. Ihr Leben und ihr Handeln hat Außenwirkung. Auch wir werden beobachtet, gerade in unseren Krisen unseres Lebens. Und bei Paulus und Silas, da zeigt sich etwas von der Megakraft Gottes. Sie sehen Gott nicht nur aus der Ferne, nicht nur ein Sternchen durch das Teleskop, sondern sie spüren die Hitze und die Kraft seiner Nähe. Es kommt zu einem Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken, die Türen sich öffnen und die Fesseln abfallen. Da muss ganz schön was los gewesen sein. Bezogen auf unseren Arbeitsplatz, die Familie oder die Schule, da würden wir uns das manchmal auch so gigantisch wünschen. Im Comic würde stehen, Krach, Bumm, Fetz und alles ist erledigt. Der Blick auf Gott, der schafft den Gefangenen zunächst die Freiheit. Aber was einen sehr verwundert ist, dass sie da drin sitzen bleiben. Die könnten jetzt ja sofort aufstehen und rausrennen, aber die bleiben da drin sitzen. Denn ihr Blick geht auf einmal weg von sich selbst und ihrem Wunsch nach der äußeren Freiheit. Sie haben so viel innere Freiheit, dass sie auf einmal den Gefängnisaufseher sehen. Es könnte ihnen ja egal sein, was mit dem passiert. Beziehungsweise gerade recht sein, wenn der nicht mehr da ist. Aber darauf geht ihr Blick. Und das ist das, was Gott sich ja für jeden Menschen wünscht, die Rettung. Menschen sollen gerettet werden, Menschen sollen zum Glauben an Gott werden. Und Paulus und Silas haben auf einmal diese Priorität stärker in ihren Augen und in ihrem Blick, als selbst ihre eigene Haut zu retten. Der Gefängnisaufseher, der zwar äußerlich frei ist, sich aus Verzweiflung und Scham das Leben nehmen möchte, der zittert und Licht braucht, der fragt nach Rettung. Paulus und Silas machen erstmal Seelsorge. Sie halten ihm eine Predigt und erst viel später bekommen sie Wasser für ihren Körper, Salben für ihre Wunden und Nahrung für ihren Körper. Und so wird dieser Ort des Schreckens seltsamerweise zu einem heiligen Ort. Und das Ende der eigenen Not, die Linderung der Schmerzen und die Befreiung aus dem Gefängnis, das steht nach dem Gebet und dem Lobpreis vor Gott gar nicht mehr an erster Stelle. Ihnen werden die Herzensaugen aufgetan und sie können auf einmal von sich selber wegsehen. Wir dürfen Gott darum bitten, uns die Herzensaugen, die geistlichen Augen zu öffnen. Dadurch können wir wie durch ein Teleskop sehen, wer er ist und was die Gegenwart für uns bereithält. Mit den Herzensaugen, da lernen wir zu sehen, wo er uns begegnet. Vielleicht gerade mitten in den Lebensgefängnissen. Ich war in der Woche vor den Osterferien in einer stillen Woche in Bethberg, im Haus der Besinnung. Vielleicht kennst du ein oder andere. Und es war für mich auch so eine bewusste Zeit der Ausrichtung auf Gott. Außer Essen, gut, also gutes Essen gibt es dort, schlafen, haben wir geschwiegen die ganze Zeit. Und uns Zeit genommen, dreimal am Tag in der Kirche zusammenzukommen, einfach für Gott da zu sein, mit ihm zu reden und ansonsten am Tag mit ihm zu sprechen, die Natur zu genießen. An einem Tag habe ich mich einen ganzen Tag lang nur mit einem Psalm beschäftigt und alles aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging, alles aufgeschrieben, was mich bewegte, was ich Gott sagen wollte. Es war ein Stück Lobpreis im Gefängnis. Im Alltag, da erlebe ich immer wieder, dass stecken bleibt in den Gefängnissen. Sei es im beruflichen Stress oder weil Wunden der Seele bluten. Aber seitdem habe ich einen zusätzlichen Ort in meinem Haus eingerichtet, wo ich mich nach dem Mittagessen hinsetze und einfach nur das Kreuz anschaue und sage, hallo Jesus, hier bin ich. Und manchmal oder oft lese ich auch ein Stückchen kleine Andacht noch dazu, aber es hilft, das schwache Tier zu füttern und sich auf Gott auszurichten. Und es hat in dem Fall gar nichts mit Singen und Musik zu tun. Es ist ja immer so ein Trugschluss, den wir heute haben. Dass wir meinen, wir müssen jetzt Lobpreis machen und Lobpreis heißt Halleluja singen. Wenn man die Bibel durchforstet, hat Lobpreis eigentlich mit Halleluja singen erst zweit- und drittrangig was dazu tun. Lobpreis ist vor allem die Ausrichtung auf ihn. Ich wünsche mir uns allen, dass ja diese Zeiten, in denen wir uns auf Gott ausrichten, uns im Gebet und in der Anbetung immer wieder an ihn richten, dass es Befreiung wird. Befreiung für unsere Lebensgefängnisse. Ich möchte zum Abschluss einen Text von Sarah Young lesen. Sie hat einen möglichen Brief von Gott an die Menschen formuliert. Nur wenn du dich auf meine mächtigere Kraft verlässt, die in dir wirkt, werden deine Vorhaben gelingen. Wenn das, was du tust, im Einklang mit meinem Willen ist, wirst du spüren, dass ich dir bei deiner Arbeit helfe. Manchmal bist du dir meiner Gegenwart und die dir Kraft schenkt, bewusst, manchmal nicht. Aber je mehr du mich um Führung und um Hilfe bittest, desto stärker überschütte ich dich mit meinem Segen. Ein Teil des Segens wird sich auf deine Arbeit beziehen, ein anderer Teil auf dein Herz. Das Bewusstsein meiner Gegenwart wird dir Sicherheit schenken und dich mit Freude erfüllen. Ich will dir beibringen, was es bedeutet, in allen Situationen meine Nähe zu suchen. Es gibt Zeiten, in denen du durch deine Umstände hindurchschauen musst, um Zeichen meiner Gegenwart zu entdecken. Stell dir vor, du würdest durch ein schmutziges Fenster in einen wunderschönen, sonnendurchfluteten Garten schauen. Wenn du dich auf den Schmutz der Scheibe konzentrierst, entgeht dir die Schönheit des Gartens. Und genauso wie du lernen kannst, die Schönheit hinter der Scheibe zu sehen, kannst du lernen, durch deine Umstände hindurchzuschauen. Amen.